Kunst ist eine Lüge, die uns die Wahrheit begreifen lässt, wird Pablo Picasso zugesprochen. In einer etwas erweiterten Version hast du vor kurzem, David, erwähnt, dass die Künstler nutzen eine Lüge, um die Wahrheit zu erzählen, und Politiker nutzen die Wahrheit, um eine Lüge zu erzählen, aus dem Film V Vendetta, den du vor wenigen Tagen erwähnt hast, und damit auch an dich, lieber Zuschauer, herzlich willkommen zur nächsten Folge bei Nico und David. Was bedeutet das Zitat für dich? Und vor allem in dem Kontext, wir hatten in Folge 6 auch schon drüber gesprochen, was bedeutet die
Wahrheit? Die Wahrheit ist ja immer perspektivabhängig, ne? Mhm. Das hatten wir auch schon mal. Also es gibt ja nicht die eine Wahrheit, sondern es gibt unterschiedliche Blickwinkel auf die eine Wahrheit. So, und so sehen wir alle dieselbe Wahrheit aus unterschiedlichen Perspektiven. Aber eben in diesem, wie war das, wer hat sagt er dieses, welcher Künstler war das?
Picasso wurde es in einem Interview mit der New York Times zugeschrieben, das erste, dass quasi die Kunst benutzt wird, um eine Wahrheit zu übermitteln. Also das hat er aus seiner Perspektive gesagt und finde ich passte ganz gut zu dem, was du aus dem Film eben erwähnt hast, wo quasi der zweite Teil dann noch dazu gedeckt, gedutzt, also dazu ergänzt wird quasi das Vice Versa, während das erste von die Wahrheit, um eine Lüge zu erzählen, und das zweite, die Politiker, die Lüge,
also
die Wahrheit.
Ein Künstler schafft eine Lüge, also eine, auf einer Bühne passiert etwas, das ist nicht wahr, ja, aber das, was erzählt wird, ist die Wahrheit. Also das, so, das ist im Prinzip die Botschaft dahinter, ja, und dass die Politiker die Wahrheit nutzen, um eine Lüge zu erzählen. So, das ist aus diesem Kontext heraus. Und dass Picasso gesagt hat, das ist natürlich auch, das gibt dem Ganzen natürlich wieder einen, wie sagt man, so ein
Tiefe.
Die hatten ja auch eine, wie sagt man, eine Daseinsberechtigung. Ja, ach, Picasso hat gesagt, na ja, okay, dann. Ja, also da muss ich, das, über den Satz, was Picasso da gesagt hat, da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen drüber, den muss ich mal bei mir einsacken lassen. Das kannte ich nicht.
Ja, finde ich auch spannend, dass er seine Kunst als, wie du sagst, Lüge sozusagen darstellt, als Illusion etwas, was nicht wahr ist, um das, was er als wahr begreift, seine Sichtweise daraus zu kommunizieren. Ich finde, seine Bilder waren ja sehr abstrakt. Und dass er das aber als Lüge sieht, aber sich dessen bewusst ist, dass er darüber seine Wahrheit zum Ausdruck bringt. Also dieses Level an Verständnis, die eigene Wahrheit so zu verpacken, dass sie anderen quasi wieder dekodieren können, mit dem Wunsch, mit der Intention, dass es bei ihnen ankommt.
Also ich greife mal kurz aus diesem Film ein bisschen was aufs V Like Vendetta. Das ist übrigens, also der spielt ja in einem Zukunft des Jahres 2020, mhm, also damals, wo eine Pandemie ausbricht. Ja, ich erinnere an eine Pandemie, die 2020 ausgebrochen ist. Ja, also es sind alles so ein paar Sachen, wo man sich denkt, oh, ja. In der Rede, die er da an das, also der Rächer, sage ich mal, ja, der hält dann auch so eine Rede an das Volk, und der sagt, der versteht, der sagt auch, also wer einen Schuldigen sucht, der braucht nur in den Spiegel zu schauen. Und er sagt auch, ich weiß, warum ihr es getan habt. Ja, ich weiß, dass ihr Angst hattet. Krieg, Krankheit, Terror, Myriaden von Problemen haben sich dazu verschworen, euren Verstand zu manipulieren und euch eures Vernunftes zu berauben. Angst gewann die Oberhand, und in eurer Angst, also Angst ist da so, dass die Angst an der Macht ist. Das ist eigentlich so die wesentliche Aussage, ja.
Auch wenn man den Schlagstock anstelle eines Gesprächs einsetzen kann, werden Worte immer ihre Macht behalten. Worte lassen einen Sinn erschließen, und für die, die bereit sind zuzuhören, formulieren sie die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, dass etwas in diesem Land ganz fürchterlich im Argen liegt. Konnte es dazu kommen, wer hat Schuld? Nun, sicherlich hat manch einer mehr zu verantworten als andere, und er wird auch zur Rechenschaft gezogen, doch um ehrlich zu sein, wer einen Schuldigen sucht, der muss nur in den Spiegel sehen. Ich weiß, warum ihr es getan habt. Ich weiß, dass ihr Angst hattet. Wer hätte das nicht? Krieg, Terror, Krankheit. Myriaden von Problemen haben sich dazu verschworen, eure Vernunft zu manipulieren und euch eures Verstandes zu berauben. Angst gewann die Oberhand.
Und eine von den Hauptdarstellerinnen, also die Hauptdarstellerin, die möchte eben frei von Angst sein und bittet ihn darum, ob, wenn es einen Weg gibt, frei von Angst zu sein, dann möchte sie bitte, dass er ihr diesen Weg zeigt. Und er sagt, ja, okay. Und als sich dann die Gelegenheit bietet, nimmt er sie gefangen und foltert sie. Sie weiß es natürlich nicht, dass er das ist, dass es nur eine Lüge ist. Sie denkt natürlich, es ist jetzt, es passiert ihr in echt, weil das Gefängnis ist, also es wirkt alles echt, ja. Und nachdem sie dann eben, dann, ich sag mal, außer ihre Integrität nichts mehr hatte, ja. Es gibt auch so einen Schlüsselmoment, wo dann sie bekommt einen Brief zugestreckt und da steht halt drin, dass, also von derjenigen, die diesen Brief geschrieben hat, steht drin, ich werde hier sterben. Jedes bisschen von mir wird zugrunde gehen, bis auf ein bisschen, ein kleines bisschen. Und das ist das Einzige, was das Leben lebenswert macht. Und dieses kleine bisschen, das ist die Integrität.
Das ist die einzige Selbstbiografie, die ich je schreiben werde. Und mein Gott, ich schreibe sie auf Klopapier. Aber ich hatte ihm nur die Wahrheit gesagt. War das so selbstsüchtig? Unsere Integrität hat einen so geringen Preis. Aber eigentlich ist sie alles, was wir haben. Sie ist das allerletzte bisschen von uns. Aber innerhalb dieses Bisschens sind wir frei. Und ich habe mich bei niemandem entschuldigt. Ich werde hier sterben. Jedes bisschen von mir wird zugrunde gehen. Jedes bisschen. Bis auf eins. Ein bisschen. Es ist klein und zerbrechlich. Und das Einzige auf der Welt, das das Leben lebenswert macht. Wir dürfen es niemals verlieren oder verschenken. Wir dürfen niemals dulden, dass sie es uns nehmen. Ich hoffe, dass du, egal wer du bist, von hier entkommst. Ich hoffe, dass die Welt sich ändert und die Dinge besser werden. Aber am allermeisten hoffe ich, dass du verstehst, was ich meine, wenn ich dir sage, obwohl ich dich nicht kenne und obwohl ich dir wohl nie begegne, wohl nie mit dir lache, weine oder dich küsse, dass ich dich liebe. Von ganzem Herzen. Ich liebe dich. Valerie.
Und die hat sie entdeckt in dem Gefängnis da, in diesem, wo man nichts anderes, sie hatte nichts anderes mehr, außer ihre Integrität. Und als sie dann final jetzt die Wahl hatte, entweder wird sie erschossen oder sie kooperiert, hat sie gesagt, ja, dann schieß mich doch. Danke. Hat sie, ja, dann sterbe ich lieber. So war das. Und dann, ja, sagte dadurch, und dann hat er halt diese, die Lüge, also das Schauspiel aufgelöst, ja, und sagt er auch so, dass sie ist dann total perplex und meint, ja, war nicht echt, das war eine Lüge, und er sagt, ja, ist richtig, ich habe eine Lüge erfunden, ja, aber weil du sie geglaubt hast, hast du etwas Wahres über dich selber herausgefunden. Das, was in der Zelle war, das ist jetzt immer noch wahr, das hat mit mir nichts zu tun. Und das finde ich ist sehr inspirierend. Also für mich ist das sehr inspirierend.
Was bedeutet das jetzt, sag ich mal, für dich, für dein alltägliches Leben? Also was nimmst du oder leitest du daraus ab oder was bedeutet das für dich?
Dass es ein kleines bisschen gibt, das das Leben lebenswert macht. Und dass das, wenn man das gefunden hat, dann darf man sein, das als wie so ein Zentrum für sich und das, der Rest darf sich drumherum drehen und verändern und verwandeln und man wird jedes Jahr älter und das kommt alles Mögliche dazu, es geht wieder was weg und du bleibst aber, ja, integer.
Mit dir verbunden quasi.
Aber das ist alles, das ich meine, und jetzt nimm mal als Vergleich dazu, was kriegst du, ich sag mal, von der Welt. Das ist genau das Gegenteil. Ja, du sollst weg von dir. Du sollst das glauben, was die anderen glauben. Das sagen, was die anderen sagen. Das machen, was die anderen machen. Ja, du sollst vorgefertigte Lösungen für, also die Wege, die Lösungswege, es gibt schon festes Ergebnis. Da muss 1 plus 1, da muss 2 rauskommen. Du kannst nicht sagen, 1 plus 1 ist rot oder grün. Also du kannst nicht kreativ. Das heißt, wenn angenommen, du kommst auf die Welt und hast immer noch kreative Lösungsmöglichkeiten. Du bist in der Lage, verschiedene Lösungswege zu gehen. Jetzt wird dir aber beigebracht, es gibt nur einen richtigen Lösungsweg. Und jetzt kommst du dann aus dieser, also von Menschen geschaffenen Schule raus und bist nicht mehr in der Lage, kreative Lösungswege zu gehen. Du bist nur noch in der Lage, schon vorgefahrene Dinge zu gehen. Das siehst du, ja. Jetzt frage ich mich, wer macht denn das alles? Wer steckt hinter diesem Ganzen? Weil wer profitiert davon, wenn ich jetzt ins Geschäft gehe und mir ein Smartphone kaufe? Der Händler profitiert davon ja nicht. Der hat ja nichts davon. Der hängt ja genauso an dem Scheiß. Also wo ist da jemand? Ich glaube, da ist gerade tatsächlich niemand. Wir machen das alle selber. Unser Verstand, unser, ja. Also die Illusion, in der wir leben, wir machen das selber.
Ja. Und wir halten sie auch mit sehr viel Aufwand am Leben. Also jeder in seiner Rolle, jeder in seinem Beitrag. Und das sind ganz viele Zahnrädchen, die quasi die große Maschinerie des Konsums, dieser Illusion quasi am Laufen lassen und weiter antreiben, weil jeder glaubt, das gehört sich so.
Es gibt es Sicherheit, ne? Also dadurch, dass es halt ein wiederkehrendes Muster ist. Ich glaube, es ist halt diese, wie gesagt, Angst. Ja, die Angst, die hat die Oberhand. Und deswegen verhalten wir uns, also ist das so. Ja, jetzt müsste man irgendwie einen Weg finden, die Angst abzulösen.
Das wäre jetzt so meine Frage gewesen, nicht was das Gegenteil von Angst ist, sondern was die Angst, diese. Ich finde, Angst ist ja oft dieses, was eng macht und klein und so wie ja bildlich metaphorisch gesagt so zusammenzieht. Was lässt uns wieder aufatmen, weiter werden und nicht die Angst wegschieben, sondern mit ihr vielleicht da zu sein oder anderen Anteilen Fokus zu verschieben, woanders eine Aufmerksamkeit drauf legen.
Das Anerkennen ist natürlich, da kommst du nicht drum rum. Ich kenne das selber, dass man sich selber sagt, na ja, also ich habe ja keine Angst, ich bin groß, ich bin stark, ich bin Mann und keine Angst, ich mache das so. Also wenn du mal eine Ayahuasca-Reise gemacht hast, dann weißt du, dass das alles nicht stimmt, was du da redest. Also, und da kann es eine sehr heilsame Erfahrung zu sein, sich selber zu begegnen und sich selber einzugestehen, ich habe Angst. Das wirklich zu sehen, und danach löst es sich auf, ja. Also dann geht man weiter. Aber du kommst auch wieder aus einer Ayahuasca-Reise zurück und du kommst wieder in den Alltag zurück und begegnest wieder diesen ganzen Mustern. Und jetzt bringt es nichts, einfach wieder zur nächsten Ayahuasca-Reise zu rennen, sondern wie gehe ich jetzt damit um? Ja, und dieses Wie ist eigentlich entscheidend. Also wie viel Liebe für den Moment, der jetzt gerade da ist, kann ich aufbringen, kann ich annehmen? Ja, also kann ich das, was jetzt gerade ist, so sehr lieben, dass es stärker ist als die Angst? Weil ich glaube nicht, dass es ohne Angst geht.
Es ist schon verrückt. Wir sagen und schreiben völlig selbstverständlich alles Liebe, liebe Grüße, liebe Freunde, liebe Mama, lieber Partner. Und trotzdem fällt es uns manchmal super schwer, einem Menschen wirklich aufrichtig zu sagen, du bist mir wirklich wichtig. Liebe bringt Menschen dazu, jemanden mit einem Lächeln nachts um 3 am Flughafen abzuholen. Liebe bringt Eltern dazu, seit Jahren denselben Legostein zu suchen. Und Liebe bringt auch Freunde dazu, die sich seit Monaten nicht gesehen haben, nach 3 Minuten wieder weiterzureden, als wären sie nie getrennt gewesen. Und trotzdem glauben wir oft, Liebe müsse groß aussehen, wie in Filmen mit Drama, Rosenblättern und bam bam. Doch was ist, wenn sie bei was viel Kleinerem beginnt? Bei Zeit, bei Aufmerksamkeit, bei Zuhören und einem ehrlichen Interesse an der Frage, wie geht es dir gerade wirklich? Und diese kleine Unterbrechung wurde gesponsert von Liebe, weil wahrscheinlich nichts unser Leben so tiefgreifend verändern kann und wir es dennoch so alltäglich kommunizieren und uns gleichzeitig so sehr danach sehen.
Bin ich ganz bei dir. Ich finde, das ist ja auch ein wichtiger Warnfaktor oder lässt ja auch gewisse Achtsamkeit, auch einen kritischeren Blick auf Dinge werfen, die uns vielleicht ohne Angst übergehen würden oder die uns einfach auch schaden könnten. da ist halt wieder, was sagst du, die Frage, in welchem Maße und funktioniert das bewusster, also entscheiden wir uns dafür, nehmen wir das wahr, oder ist es einfach ein Automatismus und ich reagiere aus Angst immer so und deshalb traue ich mich irgendwann quasi fast nicht mehr vor die Tür, weil da ist ja die böse Welt.
Genau, das, also habe ich Angst, wenn ich alleine zu Hause im behüteten Bett liege, dann ist das eine unbegründete Angst. Die, ja, habe ich aber Angst, wenn ich im Dschungel unterwegs bin und da kommt ein Säbelzahntiger auf mich zu oder, also gibt's nicht mehr, ja, also ja, dann, ich, du läufst über die Straße und überraschend kommt jetzt ein Auto um die Ecke, ja, also oder so, also das, da kommt, das ist, eine ist ja ein Schutzmechanismus, wie du gesagt hast, ja, deswegen, das andere ist halt eine unbegründete, irrationale Angst und die erlebt man ja doch irgendwie relativ häufig, also ich glaube, es ist niemanden gibt, der morgens nicht aufwacht und die eigentlich erlebt. Sonst würdest du nicht sofort versuchen, das wegzudrücken. Und wenn es still wird und wenn man alleine ist, dass man das dann erlebt. Ja. Und dann ist die Frage, wie viel Liebe kannst du diesen Moment jetzt
mit der Angst?
Ja, geben, erleben, sein. Ja, und Liebe bedeutet in Resonanz gehen mit dem Moment. Das ist eigentlich das, was Liebe ist. Ja, also bedingungslos zu lieben heißt, wenn du jetzt eine Pendeluhr nimmst und noch einen ganzen Raum voll mit anderen, die alle unterschiedlichen Pendelschlag haben, und dann stellst du die alle in einen Raum, dann fangen die an, irgendwann denselben Pendelschlag zu machen. Dasselbe ist mit einer Nährlösung aus Herzzellen zum Beispiel. Wenn du zwei unterschiedlich pulsierende Nährlösungen hast und die an näher ranbringst, dann fangen die an, im selben Rhythmus, so, also diese sie gehen auf Resonanz, ohne Bedingung zu stellen. Und das ist Liebe. Liebe ist, wenn man ohne Bedingungen zu stellen, auf dieselbe Frequenz geht. Das wäre Liebe. Und das kann man, indem man mit dem, was jetzt gerade ist, in Resonanz geht. Und das, da umso mehr du da mit dem, was jetzt gerade ist, in Resonanz gehst, umso deckungsgleicher bist du mit dem, was jetzt gerade ist. Das heißt, umso mehr liebst du das, was jetzt gerade ist.
Das heißt, finde ich auch, den Verstand, der entweder Lösungen dafür suchen will, der das verurteilt, beurteilt, einkategorisiert, auch wahrzunehmen und nicht die Oberhand zu geben. Ich finde Resonanz, wenn der Verstand ja sehr trennend, einordnend, strukturierend ist, ist ja das, was du beschrieben hast, auf Resonanz gehen, bedingungslos, ja etwas, was aus einer tieferen Essenz, aus dem Herzen idealerweise, wie man so schön sagt, kommt und eben nicht aus diesem kleinen Denker hier oben, der sagt, das ist jetzt so und die Angst habe ich deswegen und wir begründen das ja auch dann sehr gut, sondern eben auch der Teil darf da sein, also das, der Fokus.
Der darf da sein, auf jeden Fall, weil wenn du den wegdrücken wollen würdest, dann ist das so, wie wenn du andere Teile von dir ablehnst und wegdrücken willst. Die kommen dann irgendwann, also umso heftiger zu einem zurück. Also der Verstand ist ein Teil von uns, unser Körper ist ein Teil von uns, unser Denken, unser Fühlen. Wir sind nicht unser Fühlen, wir sind nicht unser Körper, wir sind nicht, also was wir sind, das soll mal jeder für sich selber beantworten und dann da unten reinschreiben, ja. Das alles anzunehmen und zu lieben, weil dann gehst du in Resonanz mit dem, ja, also den Körper zu lieben, den Verstand zu lieben, das Gefühl zu lieben, damit du, wenn du das Gefühl, das du gerade fühlst, nicht lieben kannst, dann wehrst du dich dagegen. Wenn du das deinen Gedanken nicht lieben kannst, den du gerade liebst, dann wehrst du dich dagegen. Wenn du deinen Körper, so wie er jetzt gerade ist, nicht lieben kannst, dann wehrst du dich dagegen. Und das heißt, du baust einen Widerstand auf und das ist nicht schön. Ja, du musst irgendwas unternehmen. Ja, du musst was tun, damit das jetzt besser wird, anstatt das anzunehmen, dass es so, wie es ist. Man kann ja dann auch sich verändern. Man kann sein Denken ändern. Man muss ja nicht mit dem zufrieden sein, wenn man sagt, ich bin mit meinem Denken nicht zufrieden. Ich bin voller Hass und voller Gier, voller Dummheit. Und damit bin ich nicht zufrieden und möchte das gerne ändern. Dann wäre der erste Schritt, das anzunehmen und das zu lieben. Weil dann wirst du wenigstens deckungsgleich mit dem, was gerade ist. Und dann kannst du es auflösen, von selber.
Ich finde wichtig in dem Kontext, was mir geholfen hat, das zu greifen, ist immer das vor Verhaltensveränderungen, dass die Bewusstwerdung, also dass das Bewusstsein über ich habe Liebe, ich habe Hass, ich habe Gier in mir, quasi der erste Schritt ist vor der Verhaltensveränderung. Also dass ich mir dessen bewusst werde, dass ich das wahrnehme und das eben vielleicht nicht mehr nur automatisiert abläuft, sondern dass ich das anerkenne, okay, ich liebe meinen, keine Ahnung, den Körperteil nicht, das an mir nicht, okay, jetzt weiß ich das und dann kann ich, was du entschieden hast, auch da die Deckungsgleichheit mehr
und
herstellen.
Dahin gehen und sagen, ich bin die Liebe. Ja, also dann bist du ja das, das heißt, du musst jetzt nicht deinen Fuß lieben oder deine Zähne lieben, ja, aber du kannst ja die Liebe lieben, die dann das ist, ja, die ist nicht, du bist dann mehr als nur dein Fuß, sondern du bist die Liebe von diesem Fuß. Du bist die Liebe von diesem Zahn und ja, die Liebe von was auch immer dir an dir nicht passt, ja. Weil es vielleicht einfacher ist, als zu sagen, wie soll ich mich denn lieben? Ich bin so voller, wie soll ich denn meinen Geist lieben, der ständig verurteilt und trennt, ja. Der muss doch immer alle lieben, alles einheitlich, aber dafür ist der Geist nicht gemacht. Der Geist ist dafür gemacht, zu differenzieren, einzuteilen und also ihn dafür zu lieben, für was er da ist und nicht für was er eben sein sollte, weil ich glaube, dass es das wäre.
Das finde ich für dich auf einer weiteren Perspektive oder einer Vereinfachung ja dann auch zu der viel genannten Selbstliebe, wenn ich die Anteile in mir bin, in Resonanz gehe und quasi nicht mehr abgespalten in zwei Anteilen lebe, sondern versuche mich selber mit allen Anteilen, die ich bin, in Deckungsgleichheit zu bringen, dann schwingt das eigene System ja anders. Gab's das ist jetzt eine sehr tiefe Wahrheit, die für manche vielleicht auf Resonanz schon geht, andere wollen sie vielleicht ablehnen. Was war so dein Weg, damit in Deckungsgleichheit zu gehen, in Liebe und Akzeptanz zu gehen? Ich finde, das ist ja nicht etwas, womit wir erzogen werden oder aufwachsen.
Es ist ein, also für mich ist es eigentlich eher so ein Weg, der besteht aus Momenten, die prägend waren, die in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, da gibt es eine Art, ich nenne es jetzt mal Code zu knacken, so gerade im Zen. Und den konnte ich über Jahre nicht knacken. So, und dann irgendwann hat es halt mal knackt das halt irgendwann mal auf, das Ei, und dann schlüpft da was raus. Und dann kommen halt noch so Einflüsse dazu. Wie gesagt, Vera Birkenbiel ist eine ganz starke treibende Kraft für mich immer wieder. Es gibt so ein paar so ausgewählte Filme wie We Like Vendetta, Frühling, Sommer, Herbst, Winter und Frühling und Beggar Vance. Also es gibt so ein paar Filme, die haben so eine gewisse Tiefe und die auch so einen Kern an einer Aussage, der sich mir oder auch die Geschichte der Menschheit, wenn ich mir sowas angucke, also was oder ganz generell Castaway, also was einem so passieren kann, ja, also
das sind jetzt auch wieder, um das am Anfang zurückzukommen, quasi Lügen beziehungsweise Illusionen, Darstellungen, die dann auf einer tieferen Ebene die eine Wahrheit kommunizieren, die ist natürlich sehr individuell.
Genau, nimm zum Beispiel den Film Castaway als eine Lüge, ja, also wird eine Lüge dargestellt. Du landest auf einer Insel, da gibt's keine technischen Geräusche mehr. Du hörst nur noch die Wellen und den Wind. So. Das ist die Wahrheit. Also mehr an die Wahrheit kommst du wahrscheinlich nicht ran. So, und jetzt kommst du aber wieder zurück in die Zivilisation. Und die Zivilisation drückt sich als erstes aus durch Maschinengeräusche. Ja, da kommt dann ein Dampfer auf dem Schiff, auf dem Wasser daher gefahren und ein Flugzeug wird geflogen. Also du hast die ganze Zeit wieder kein Meeresrauschen mehr und den Wind. Ja, also was ist jetzt die Wahrheit? Sind das die Geräusche, die die Maschinen machen? Oder sind es die Geräusche, die vom Meer und vom Wind kommen? Tja, und was ist die Lüge? Ja, soll er ja für sich selber herausfinden dürfen.
Was hilft dir in einem Alltag jetzt also vielleicht aus den Filmen inspiriert, aus Büchern, von den Lehrern, die du erwähnt hast, diese ja, Reise und diese Differenzierung für dich zu treffen, was für dich wahr ist und was Lüge ist? Also gibt es einen Indikator, ist es ein Gefühl?
Vor allem auch, wenn man jetzt die Lüge mal nicht als negativ interpretiert, sondern wirklich angenommen, wir nehmen jetzt mal an, dieser ganze technische Firlefanz, den wir in unserer modernen, technisierten Zivilisation erleben, ist alles eine Lüge. Aber das ist eine Lüge von einem Künstler aufgebaut, damit wir etwas Wahres über uns selber erfahren dürfen. Und was erfahren wir jetzt gerade? Also zu dieser unterschwelligen Ängste, diese Abhängigkeiten und das, ja. Also, und jetzt geht plötzlich der Vorhang auf und oder fällt der Vorhang und die Show ist vorbei. Ja. Und wir sehen plötzlich, dass die Show war nicht echt, aber wir haben etwas Wahres über uns selber herausgefunden. Das heißt, die ist nicht schlecht oder böse oder sonst irgendwas, aber sie gibt uns halt keinen Frieden. Und ja, das ist, glaube ich, vielleicht dürfen wir das irgendwie.
Ich denke gerade sehr an den Film Matrix, der hat das für mich am offensichtlichsten quasi dargestellt, was Parallelwelten, was Zwischenwelten und was dem Film eben die Wahrheit ist. Was ich gerade sehr denken, wo sie dann durch die ganzen Menschen laufen und quasi jeder seinen Rolle, seine funktioniert, nachgeht und völlig erstaunt feststellt, dass wir Teil davon waren, der Vorhang ist gefallen, jetzt treten wir hinter diese Welt.
Die Matrix ist ein System, Neo. Dieses System ist unser Feind. Was aber siehst du, wenn du dich innerhalb des Systems bewegst? Geschäftsleute, Lehrer, Anwälte, Tischler, die mentalen Projektionen der Menschen, die wir zu retten versuchen. Bis es dazu kommt, sind diese Menschen immer noch Teil des Systems. Und das macht sie zu unseren Feinden. Du musst wissen, dass die meisten von ihnen noch nicht so weit sind, abgekoppelt zu werden. Viele dieser Menschen sind so angepasst und vom System abhängig, dass sie alles dafür tun, um es zu schützen.
Und gleichzeitig, wenn ich auf mein Leben zurückschaue, fühlte ich mich teilweise so ein bisschen so, als meine Bewusstseinsreise angefangen hat. Raus aus dem, was ich dachte, was die Welt ist. So, da gibt's mehr, die ersten Pflanzenmedizinreise, da gibt's irgendwie noch mehr. Also, dass sich ganz neue Räume in mir geöffnet haben, von denen ich nicht vorher wusste, dass sie da waren. Und dann war es auch wie so ein Vorhang, der runtergegangen ist. Da habe ich ganz neue Perspektiven, Einsichten.
Also ich glaube, eine wichtigste Perspektive, die wir als Menschheit kollektiv auf die Welt richten sollten, ist, dass die Welt, so wie in dem Matrix-Film so schön gesagt ist, dir nicht sagen kann, wer du bist. So, ja. Und dass wir damit aufhören sollten, die Welt aus der Perspektive unserer Bedürfnisse anzuschauen. Du musst mir irgendwas geben, ich habe das verdient, was habe ich davon, was kriege ich? Also sondern eine Perspektive, was kann ich dazu beitragen, damit das hier jetzt besser wird? Bringt das jetzt, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich hole jetzt das Leergut aus der Theke raus, ja, und stelle es einfach hinten irgendwo hin und gehe. Das heißt, irgendjemand muss kommen, muss das aufräumen. Habe ich jetzt was dazu beigetragen, dass das besser wird, was jetzt gerade hier ist? Oder wäre es besser, wenn ich das selber aufräume und selber auffülle und da alles wieder ordentlich hinmache? Ja, also das sind die Sachen, die im Alltag wichtig sind. Was kann ich im Alltag dazu beitragen, damit das jetzt hier besser wird? Wenn ich jetzt hier aufs Klo gehe und alles voll scheiße und dann lasse ich das gehen und sage tschüss, dann ist das vielleicht nicht schön. Ja, dann heißt mein Beitrag zu dem, was jetzt, aber wenn ich es vielleicht sauber mache und ich sehe, da ist auch noch irgendwie ein Reiniger, dass das danach auch wieder nach Himbeeren duftet oder so, ist vielleicht schön. Das heißt, ich habe was dazu beitragen können, damit das jetzt hier nicht nach Scheiße, sondern nach Himbeeren riecht. Okay, diese Sachen, das ist das, worauf es ankommt.
Ich finde es ganz, ganz wichtig, neben diesen auch sehr tiefen, auch teilweise, was man nennen mag, spirituellen Ansichten, Wahrheiten, Perspektiven immer wieder die Frage zu stellen, was kann ich denn wirklich konkret im Alltag anwenden? Also was heißt das jetzt für, wenn ich den Podcast ausschalte, wenn ich dem nächsten Menschen begehe, wenn ich wieder sag's aufs Klo gehe, wie kann ich denn konkret handeln, also wie kann ich sozusagen metaphorisch gesehen davon was anpflanzen, einen Samen säen.
Im Jetzt, also ja, mein Müll neben die Mülltonne schmeißen oder in die Mülltonne rein. Ja, also das, die im Jetzt, was kann ich jetzt gerade machen? Ja, ja. Und du kannst nicht den ganzen Müll, der in Offenbach auf der Straße rumliegt, aufräumen. Es geht nicht. Ja, aber du kannst wenigstens deinen eigenen in die Mülltonne schmeißen.
Kurzer Fun Fact. Die meisten Menschen werden sich ein Jahr nicht daran erinnern, was du heute zu ihnen gesagt hast. Aber sie werden sich daran erinnern, wie sie sich in deiner Nähe gefühlt haben. Und vielleicht ist genau das Liebe. Nicht das Gespräch, nicht die perfekten Worte, sondern das Gefühl, das wir mitnehmen, wenn ein Gespräch, eine Interaktion beendet wurde. Der Werbepartner dieser Podcast-Folge ist weiterhin Liebe, die oft viel mehr in uns hinterlässt und gar nicht so viel Worte für den Kopf braucht.
Was ist eine Wahrheit, die du zuletzt über dich akzeptiert oder erkannt hast?
Dass ich einen Körper habe und dass dieser Körper auch Bedürfnisse hat und dass ich die auch lieben darf. Und das in Form von Selbstliebe am Ende.
War das etwas, klingt jetzt sehr schnell oder leicht?
Nein.
Wie war der Prozess? Also ist es
immer noch. Also es ist auch für mich total unangenehm und schwierig, das darüber zu reden und es zu sagen. Weil das, was ist, wo, das ist eine Wahrheit, die ich gerne nicht hätte, sage ich mal. Ich möchte gerne einfach nur sein, ohne Bedürfnisse. Das wäre mir lieb. Das geht aber nicht.
Jetzt das 10.000 Euro Seminar buchen, Bedürfnisse loswerden. Was ist, ich finde in diesen spirituellen Kreisen werden ja auch viele Worte verwendet und ich finde auch viele Wahrheiten erzählt, um Lügen, also Wahrheiten benutzt für Lügen und Worte genutzt für viel Verwirrung. Und da gibt's, da finde ich auch viel, ja, früher würde man bei mir sagen Schabernack. Also viel Blabla, viel seichtes Geschwafel, das toll klingt, aber keine Essenz hat und vor allem den Menschen nicht aus einem, ja, fast schon altruistischen höheren Gedanken weiterbringt, sondern eher so nach dem Motto, überweisen mir die 10.000 Euro, damit mein Konto glücklich ist und dann verspreche ich dir, wird auch dein Konto glücklich, warum auch immer.
Ja, ich weiß, worauf du hinausläufst. Das sind diese Werbeeinblendungen, die man auf YouTube
sieht. Zum Beispiel, das finde ich auch gut verkauft.
Ich sag dir jetzt erstmal, was dir fehlt. So fängt das dann an. Und dann sage ich dir, dass das, was dir fehlt, das habe ich. Ja. Und das kannst du natürlich haben.
Ja, gibt es ja auch viel auch auf Instagram und Communities, Leuten, die immer, finde ich, viel auf das, was, wie du sagst, nicht da ist und was. Du hast gerade nicht die Ausbildung, du hast das Problem, diese
klassischen. Aber die super neue Hypnosetechnik, die bringe ich dir jetzt bei und mit der.
Ja, und dann Fun Fact, da gibt es noch ein Retreat auf Bali und dann gibt es noch die Zeremonie. Was ist, da haben wir, glaube ich, in den früheren Folgen auch schon drüber geredet, was ist für dich ein Filter, was davon jetzt wirklich dran ist? Und wir haben auch bei den Pflanzenmedizin schon Erfahrung, was jetzt wirklich dich näher zu einer Wahrheit, zu dir selber bringt. Und was eher so die Schattenseite, Flucht, Ablenkung ist und einfach nur ja spiritueller Tourismus, wie man es mal genannt
hat. Ganz kurz, also auf das, was du jetzt gerade gesagt hast, nochmal kurz so eingehen mit dieses seichte Geschwafel und viel Worte, die gar nichts aussagen. Transformation ist so ein Wort, ja. Es wird gerne reingeworfen. Ja, und dann wird auch irgendwas verkauft mit dem, das neue Transformationsprogramm. Und so, das ist ein seichtes Geschwafel und das wird immer dieses Wort reingeworfen, Transformation. Ja, Transmutation benutzt keiner, lustigerweise. Ja, und was, also, wieso eigentlich nicht? Ja, also Hermes Trismegistus hat gesagt, dass unsere Aufgabe hier ist, die Transmutation des Bösen.
Was ist da für dich der Unterschied?
Tja, genau.
Jetzt ja. Das Seminar buchen.
Also, das ist wenn wir wütend sind, wenn wir traurig sind, ja, dann erleben wir das als Energie und können wir das jetzt in eine andere Form verwandeln als Wut und Trauer. Zum Beispiel können wir lachen. Das wäre die totale Transformation, Transmutation des Bösen. Ja, wenn wir in der Lage sind, herzhaft zu lachen, ja, anstatt wütend zu werden. Du sperrst dich hier aus, ja, und du lachst dich kaputt, weil du denkst, wie? Und du bist so deckungsgleich mit dem Moment. konnte mir das passieren? Ja, das wär's. Ja, das wäre das. Das ist das, was hinter dem Wort liegt. Ja.
Das. Was ist dann in dem Kontext ein, also bei mir kam gerade die Stimme auf, also diese Kritik, was ist dann wirklich eher so überschwemmen, also ich will es vielleicht nicht fühlen und nutze dann das Lachen, oder was ist wirklich diese Transmutation von dem Verwandeln der Wut?
Ja, das ist wie Fahrradfahren. Wenn du das selber gelernt hast, dann das musst du selber lernen. Das kann dir keiner beibringen. Ja, ich kann nur sagen, das Wie deckungsgleich sein mit dem Jetzt, und dann darf sowas passieren. Ja, und der Rest ist nur seichtes Geschwafel. Weil wenn du nicht in der Lage bist im Alltag, wenn du dich aussperrst, dich über dich selber kaputt zu lachen, sondern dich zu ärgern, wenn du immer wieder dich ärgerst in deinem Leben, das ist ja unzählige Male, ne? Du stehst im Stau oder keine Ahnung, stehst irgendwo rum, es ist heiß und du willst jetzt gerade gar nicht hier sein, ja, dann bist du nicht erleuchtet oder irgendwas, denn hast du, egal wie viele Seminare du gebucht hast, wenn du dich ärgerst, dann ist Sätzen 6 mit Klasse wiederholen, ja. Also, es gab mal so eine lustige Geschichte, die war, ja, also, stell dir vor, du stirbst und es geht so eine Klappe auf und, also du kommst dann beim Petrus irgendwie an, ja. Und du kommst ans Tor und er sagt so, ach Nikolai, 150.000 Millionen Leben hast du jetzt schon gelebt auf diesem wunderschönen Planeten Erde. Und, wie war's? Und du sagst, ach, voll scheiße, ja, mein Rücken hat mir immer wehgetan, ja, und der blöde Nachbar, ja, und, oh, und meine Ex, und der habe ich noch voll eine reingewürgt, ja, also, es gab auch schöne Momente, aber alles in allem war es eigentlich ein riesengroßer Scheiß. Und danke, ich bin froh, dass es jetzt vorbei ist und so. Und dann sagt der Petrus, hast du es leider nicht verstanden, und drückt einen Knopf und die Klappe geht wieder auf und du landest wieder hier und es geht wieder alles von vorne los, ja. Also Kindergarten, Schule, Corona. So, und dann begegnest du mir, ja, und so, jetzt kommst du wieder nach 70, 80, 90 Jahren beim Petrus an, ja, und dann sagt er, ja, ach Nikolai, da bist du ja schon wieder, und der will schon wieder den Knopf drücken, ja, der denkt, und du sagst, stopp, ich habe den David getroffen. Und dann sagt der Petrus, was für ein David? Der David. Ja, ey, alle Engel, kommt mal alle her, ja, Michael, Gabriel, wie sie alle heißen, ja, der Nikolai, der hat den David getroffen, ja, so, und was hat er dir gesagt? Und dann sagst du, der David hat mir gesagt, dass der Sinn des Lebens ist, mich zu lieben. Und ja, es gab auch schwierige Zeiten, aber ich habe die Angst in Dankbarkeit angenommen, umarmt und gehen lassen. Und danke für diese wundervolle Erfahrung. Und dann sagt der Petrus, prima, hast du verstanden, und die Vorhänge gehen auf, kannst dir deine Engelsflügel aussuchen, kannst entscheiden, gehst du in die nächste Ebene oder kommst du nochmal als Engel auf Erden zurück oder lebst nochmal dein schönstes Leben, so wie du das möchtest. So, das wäre es im Prinzip. Ende der Geschichte.
Das Leben erklärt von David. Wie übertragen wir das jetzt deiner Meinung nach am, ich würde fast sagen, dümmsten und das nicht werten gemeint, in ein alltägliches Leben? Jetzt auch in deiner Rolle als Vater zum Beispiel.
Ja, das ist halt auch so ein, die Dinge, die ihre, ich will nicht sagen Zeit brauchen, aber die sind dann halt, wenn du irgendwann den Samen siehst, dann, und du pflegst das Ding und glaubst daran, dass aus dem Ding wirklich mal was wächst, dann wird das irgendwann passieren. Und so lange halt durchhalten, ja, einatmen, ausatmen, lächeln, viel Kakao trinken, Wasser, stilles Wasser trinken, sich möglichst mit der Natur immer wieder verbinden, sich freuen, dass es Menschen gibt, denen man wirklich in die Augen schauen kann und denen man echt begegnen kann, darüber sich wirklich freuen und zu lieben, einfach zu lieben. Und dann darf dieser Baum irgendwann Früchte tragen.
Mhm. Da kommen ja auch dann die ganzen Selbstfürsorge, glaube ich, in einem ganz alltäglichen Sinne für sich, also auch dich als Zuhörer zu fragen, was du jetzt gerade brauchst, nicht was dein Verstand sagt, sondern dein Körper, dein Herz. Vielleicht ist eine Tasse Kakao immer eine gute Option.
Ich glaube, für viele Menschen ist es eben wichtig zu begreifen, dass du kannst es dir nicht bestellen, du kannst es nicht innerhalb von einem Seminar, Retreat oder durch eine Zeremonie, ob das jetzt eine Pflanzenmedizinreise ist, du kannst das sind alles wie Sonnenstrahlen und Wasser, das man auf diesen Samen gibt, den man da mal, und dieser Same, das ist die Liebe.
Ich wollte gerade fragen, ob du den Samen Wahrheit oder Liebe nennen würdest.
Ja. Du kannst den auch von mir aus anders nennen, aber du hast diesen Samen gesät. Den hat nicht dein Seminarleiter gesät. Den hat auch nicht irgendeine Pflanzenmedizin gesät oder so. Du hast den und du hast die ganze Zeit dich um diesen darum gekümmert. Ja, und das geht halt, das sowas dauert halt einfach. Das ist, möchte ich auch ja nicht. Ich möchte es ja gerne jetzt sofort. Ja, hätte ich gerne, dass
das sprechen dass auch die, wenige darüber,
dass der Baum der Liebe sich ausbreitet und seine Früchte und seine Samen und seine, wie heißen die Dinger?
Blüten?
Blüten, ja. Genau, verteilt, ja. Ja, das, aber ich sehe ja, dass es ist, also von daher. Und für jeden selber eben, sich selber zu erlauben, okay, der erste Schritt ist, dass ich diesen Samen pflanze. Und dann mache ich irgendwie was. Ich gehe da auf ein Seminar, ich höre dann einen Podcast oder ich lese irgendein Buch oder ich höre mir die Vera Birkenbiel an. Das wäre gut. Ich schaue mir 2, 3 Filme an, die diesen Samen nähren. Ja. Und so.
Würdest du sagen, dass die Liebe die Wahrheit ist?
Ich würde das sagen, ja.
Welche Filme haben den Samen der Liebe auf deinem Lebensweg bisher genährt?
Es gibt da zum Beispiel, also jetzt ganz aus der Reihe, aber der heißt Pakt mit dem Teufel oder so, glaube ich. Mit Robert De Niro ist das, glaube ich.
Ich glaube schon,
ja, sag mal was. Sehr berühmter, auch der Matrix, Keanu Reeves ist auch mit drin. Die wollen ja auch im Prinzip die Welt verpesten mit Waffen und Gewalt und allem Scheiß. Und dazu soll der Antichrist auch gezeugt werden dann da. Und es soll ja dann, Keanu Reeves soll das ja dann machen, so auf die Art. Und als er dann kurz davor steht, fragt er eben den Ding, was ist mit der Liebe? Und dann sagt er, der diesen Teufel da spielen soll, der sagt dann da so biochemisch nichts anderes als tonnenweise Schokolade in sich reinzuschütten. Ja, was meinst du, warum so viel Kakao trinke? Was ist mit der Liebe? Das können manchmal so einfache Worte sein, ja. Aber das ist eine Frage, egal wo du hingehst, ja, gehst mal in die Supermarktkasse oder gehst in irgendwelche Büroräume rein, ja. Die Frage ist, was ist mit der Liebe? Was ist mit der Liebe? Das ist eine gute Frage, ja. Also wenn man sich wenn man sich eine gute Frage stellen will den ganzen Tag, dann kann man sich fragen, was ist mit der Liebe?
Das heißt, du würdest auf jeden Fall den Film Pakt mit dem Teufel, am Anfang hatten wir schon Wie Vendetta erwähnt.
Nee, den würde ich tatsächlich, das ist jetzt nur, ja, weil du halt gefragt hast, und ich hab jetzt keinen greifbaren, ich habe jetzt gefühlt, wo gibt's irgendwelche Worte, die etwas ausdrücken können, das sagt. Und das ist das diese Stelle gewesen jetzt, ja.
Ich finde auch, den Film Interstellar zeigt neben dem ganzen durchs Weltall fliegen und die Welt retten wollen und zwischen Zeit und Raum auch in der tiefen Essenz die Liebe einfach zu seiner Tochter. Und finde ich es auch neben auch sehr viel Liebe von Hans Zimmer zur Musik, der hat mich vielleicht auch sehr mitgenommen, finde ich ein sehr fantastischer Film.
Liebe ist das Resonanzgesetz. Du gehst sehr stark in Resonanz mit dem Film Interstellar. Genau, das ist Liebe. Ja, das ist für jemand anderes, ist zum Beispiel Brokkoli. Der liebt Brokkoli, der geht total in Resonanz mit Brokkoli.
Wilder Vergleich, ja, aber ja.
Genau. So, jetzt lernt er jemanden kennen, die liebt auch Brokkoli. Ja, dann denkt er natürlich, das muss die große Liebe sein, weil es herrscht Resonanz. Ja, so. Und jetzt gibt's, ja, du magst Yoga, ich mag Yoga, das muss die große Liebe sein, ja. Du liebst Italien, ich lieb Italien. Also, das ist das ist die Liebe. Lieben bedeutet, deckungsgleich zu sein mit, ja, so einer Sache. Und das ist halt für jeden was anderes irgendwo. Das heißt, wir alle haben irgendwo schon diesen Samen der Liebe eigentlich gesät. Jetzt ist es nur die Frage, haben wir uns um den gekümmert, den gepflegt und an ihn geglaubt.
Oder ihn wieder vergessen.
Ja, aber denn gesät haben wir ihn alle, weil wir gehen alle mit irgendwas in Resonanz. Irgendwas ist für uns deckungsgleich. Adidas-Schuhe, keine Ahnung, irgendwas, was du, ich auch, ja, oder keine Ahnung, es ist ja wurscht, was es ist am Ende, ja. Aber wir gehen in Resonanz mit einer Sache. Und jetzt dürfen wir das eigentlich nur noch sich selber erfüllen lassen.
Würdest du auch sagen, dass das in Resonanz gehen, was wir am Anfang erwähnt hatten, mit einer Wahrheit darauf hindeutet, dass, wenn wir jetzt im Außen etwas hören, eine Botschaft, vielleicht was wir im Podcast hier sagen, dass dies dann eine Wahrheit in uns berührt oder daran erinnert oder wir diese Wahrheit sind?
Tja, das sind auch so Fragen, die jeder für sich selber beantworten sollte und dürfte auch vor allem. Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass man den Menschen auch erlaubt, selber die Antwort zu finden und sie für sich selber zu definieren. Das ist ganz wichtig. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, also es gibt auch Leute, die sagen dir, was du bist. Ja, also du bist der erfährt zum Beispiel, ist was Kurt Tepperwein immer gerne sagt, dass man ist nicht die Erfahrung, sondern man ist derjenige, der die Erfahrung macht, solche Sachen. Du bist Bewusstsein, du bist, also du, sowas zum Beispiel, ja. Das sind aber seine Antworten und die, finde ich, sind schöne Antworten, ja. Ich würde, wenn du mich fragen würdest, würde ich sagen, ich bin die Liebe. Das muss jetzt nicht für jeden anderen stimmen, ja. Letztens wurde ich gefragt, wer bist du? Ich habe gesagt, ja, wer weiß das schon?
Ich erinnere mich an die erste Begegnung, als wir in Salzburg bei der Ayahuasca-Zeremonie waren und der Rederunde viele Worte verwendet wurde und ich saß da und dachte so, wer ist dieser Mann? Was sagt er da die ganze Zeit? Wen zitiert er? Warum weiß er das alles?
Ich finde es ja schön, wenn ich jetzt umso mehr, also ich das auch mit, wie sagt man, Menschen sein darf, die einfach, so wie das mein Gefühl ist, gerne mit mir zusammen sein möchten, ohne dass ich auch das Gefühl habe, das ist jetzt irgendwie von mir, keine Ahnung, ich habe da jetzt ich habe jetzt wieder irgendwas parat, was so gut passen würde, da in diesen Raum zu stellen, was vielleicht jemanden bereichern könnte, und dann eben mit Einzelpersonen dann Zeit verbringen zu dürfen, die einfach sein möchten. Mhm. Ja, das ist schön einfach. Ja,
absolutes Geschenk.
Ja, also ich ist gar nicht so, dass ich sage, ich möchte das eigentlich so, ne? Also ich habe das auch mal in der Sauna, gab es auch mal so einen Moment, ich auch irgendwas erzählt, keine Ahnung was, und dann war einer ähnlich mit der Reaktion, der sagte so, ich habe kein Wort verstanden. Ich wusste, aber ich war total weg. Ich fand es total toll. Ja, aber ich so, das ist auch so ein bisschen, als ob ich das Gefühl hätte, ich spiele da jetzt so einen Entertainer, spiele wieder eine Rolle. Ja, es bin dann ja gar nicht ich. Das ist viel von Zeug, was ich gesammelt habe, dass ich dann, wo in der Hoffnung, dass es jemanden bereichern könnte. Ich habe auch lange gesagt, wenn du nichts davon hast, dass ich im Zen-Tempel war, dann war das sinnlos, dass ich im Zen-Tempel war. Das habe ich oft Menschen gesagt, die da gekommen sind und gesagt haben, ja, das ist so toll, dass du hier bist. Und ich habe für dich nicht keine Bereicherung erring ist, dann hat das keinen Wert gehabt, dass ich hier war.
Das bringt mich zu einer ganz spannenden Frage, die kam mir gerade schon bezüglich des Podcasts hier, weil du erwähnt hast, das quasi, ja, wie aus der Vergangenheit jemandem das zu teilen. Würdest du sagen, der Podcast hier ist eine Inszenierung, eine Lüge, um die Wahrheit zu sagen oder die Wahrheit, um eine Lüge zu sagen? Oder nichts davon?
Also ich glaube, dass man die Wahrheit gar nicht sagen kann. Grundsätzlich. Genau, du kannst, das ist halt auch so, es ist alles schon irgendwann mal gesagt worden und ich fühle mich dann immer so, als ob ich nur irgendwas wiederhole, aber es ist halt so, du kannst die Wahrheit in Worte ausdrücken, aber die Worte sind nicht die Wahrheit. Das kann man hier machen.
Wir glauben doch oft, dass Liebe sich riesig und wunderschön anfühlen muss. Doch was ist, wenn es vor allem die kleinen Gesten im Alltag sind, die die Liebe, die ein Mensch zu dir hat, freundschaftlich oder partnerschaftlich zum Ausdruck bringt? Wenn er dir dein Lieblingsgetränk mitbringt, obwohl du gar nicht danach gefragt hast. Wenn er ein zweites Mal fragt, wie geht es dir, weil dein alles gut sich für ihn nicht stimmig anfühlt. Oder dir eine Nachricht schickt, obwohl er selber von dir gerade gar nichts braucht, sondern sich einfach ehrlich für dich interessiert. Ich persönlich glaube, Liebe trägt selten ein großes Schild vor sich her und wirft mit Rosenblättern um sich. Es ist eher metaphorisch gesagt, die Person, die unangekündigt vor deiner Tür steht oder mal anruft und fragt, hast du kurz Zeit, wollen wir was gemeinsam machen und wie geht's dir denn eigentlich? Und dann wirklich aufmerksam zuhört. Präsentiert von Liebe, die wahrscheinlich einzige Kraft, die gleichzeitig völlig unersetzbar ist und wir sie dennoch irgendwie völlig selbstverständlich im Alltag in unserer Sprache verwenden.
Was braucht es deiner Meinung nach, um zwischenmenschlich, zwischen Menschen, Freunden in Beziehungen, mehr Raum für die Wahrheit zu haben, auszudrücken?
Das muss man halt auch wollen. Und wir sind so sehr im Verstand gefangen. Das ist wieder der Film Matrix. Da geht es ja darum, die Matrix ist ein Gefängnis für deinen Verstand. Ja. Und wenn du jetzt rausgehst aus dem Verstand, dann wird es als erstes still.
Davor haben viele Angst.
Genau. Nehmen wir mal die Situation, wie jetzt gerade, wir sitzen beim Essen. Wenn dann mal keiner redet und es kommt keine Unterhaltung, wird man ziemlich schnell, man spürt ich weiß gar nicht, ob das mein eigenes Unwohlsein ist oder ob das das Unwohlsein ist von denen, die jetzt mit mir zusammen am Tisch sitzen, aber es ist ein Unwohlsein am Tisch. Also das wäre schon mal, man müsste jetzt anfangen, mal vom Verstand rauszugehen und der Stille erlauben zu sein. Und dann kann man sich auch wieder nähern, den Menschen, die gerade im Raum sind, kann man sich dann nähern, auch in der Stille sich zu nähern. Ich weiß nicht mehr, wer das mal gesagt hat, aber es wäre so schwierig, Beziehungen sind so schwierig, weil es für uns so schwer ist, gemeinsam still zu sein.
Und ich finde, genau das ist für mich in den letzten Jahren total wichtiger Indikator gewesen, wenn ich mit Menschen still sein kann und das angenehm ist und das einfach eine gemeinsame Erfahrung im Jetzt-Moment ist, nicht so ein, oh mein Gott, awkward silence, was sage ich jetzt? Ist es unangenehm? Stelle ich eine Frage? Rede ich übers Wetter? Lenke ich ab? Hole ich mein Handy raus? Flüchte ich aus dem Moment? Sondern wirklich beide da sind, es ist still, wir sind beide im Jetzt und das ist vom Gefühl her Ruhe, fein, das finde ich eine mega wertvolle Qualität. Also das sagt ganz viel über, für mich bedeutet das ganz viel Vertrauen, ich finde, das können wir, kann ich mit dir auch sehr gut, das ganz viel miteinander sein, Vertrauen und jeder ist für sich da. Und das ist so eine Basis, wo ich denke, das ist toll. Menschen bewusst still sein zu können weil einfach gerade nichts gesagt werden sollte, weil es einfach dran ist.
Nicht nur nichts gesagt werden, sondern auch nirgendwo ins Telefon oder sonst irgendwo, ne? Das sind ja auch, das ist ja schon keine Stille, weil du bist im Verstand.
Ja,
weil
genau, das ist ja wieder nur Ablenkung.
Auch, also immer wenn du denkst, wenn du irgendwas anderes machst, außer da zu sein, dann bist du nicht in der Stille, weil im der Verstand, das ist schon Lärm. Und sobald wir jetzt in die Stille gehen, dann merken wir diese Verletzlichkeit und Unsicherheit vielleicht. Das kann, niemand kann dir das, dich dazu zwingen, in die Stille zu gehen. Das heißt, du kannst nicht sagen, ich bin so gern mit Menschen zusammen, weil die das schaffen, still zu sein. Du musst schaffen, dass, also, wenn du das willst, natürlich, selber aus dem Verstand herauszugehen und im Jetzt zu sein und da zu bleiben. Und auch wenn jetzt das unangenehm wird und du merkst schon, sie möchte schon was sagen und er guckt noch in den Laptop, obwohl wir gerade beim Essen sind. Und aber das heißt nicht, dass du dich jetzt dazu zwingst, das Maul zu halten. Ja, sondern wenn du dann das Gefühl hast, es gibt etwas, was jetzt auch den Raum füllen darf, Worte, dann kannst du das sagen. Aber wenn du jetzt einfach nur den Raum füllst mit Worten, weil du Angst hast, dann ist es ein klarer Beweis, du bist im Verstand und bist nicht, kommst keinen Ausgang, hast das zumindest das Gefühl. Und der einzige Ausgang ist, es mit Worten jetzt zu laut werden zu lassen, im Außen auch. Also der erste Schritt ist, sich selber zu erlauben, aus dem Verstand rauszugehen, in der Stille zu sein und in der Stille zu bleiben. Auch wenn alle anderen im Lärm bleiben, ja.
Ist das gleich, wie wir in der letzten Folge erwähnt hatten, im Handy. Also niemand kann dich davon abhalten, ans Handy zu gehen. Und es ist auch unangenehm, oder man ist alleine damit, wenn du das Handy weglegst und im Raum voller, wo alle am Handy sind und da die Sucht das befriedigen.
Ist ja, das ist ja ein äußeres Verhalten aufgrund der inneren, ich bin im Verstand. Ja, reden ist ja auch so. Warum schweigen die alle Meister und sowas ja irgendwann? Ja, weil sie erkannt haben, dass wenn du redest, bist du im Verstand. Also du bist ja nicht in der Stille. Du kannst natürlich aus der, es geht schon, du kannst aus, es ist aber also du kannst auch einfach die ganze Zeit reden. Du kannst in der Stille, du kannst auch aus der Stille herausreden. Ja, das ist nicht so, du musst jetzt, alle müssen immer das Maul halten, ja.
Momente der Stille einladen. Auch für dich als Zuhörer, Zuschauer, die Einladung vielleicht gerade immer wieder mal zu hinterfragen, ob du hier bewusst dabei bist oder ob gerade Stille für dich dran ist. Und auch wenn wir natürlich viele Worte benutzen und das benötigen, wir halt gemeinsam still sein, wäre auch ein spannendes Experiment, aber würde nicht, ich glaube mit den Worten ist es ein einfacher Zugang. Wir könnten auch gemeinsam meditieren.
Der Buddha hat auch geredet, Jesus hat auch predigt, also tja, das ist, die haben auch das Maul aufgerissen, ja. Das heißt nicht, jetzt nur, wenn du die ganze Zeit Schnauze hältst und so da sitzt, deswegen bist, das ist es ja nicht. Ja, aber zu merken, dass ich jetzt diesen Drang habe, unbedingt weiterreden zu müssen, weil ich
unsicher bin, ja, Angst genau. habe.
Und stattdessen die Unsicherheit erlauben und die Angst erlauben, da zu sein, das kannst du aber nur, wenn du es schaffst, ins Sein zu kommen. Weil im Sein kannst du es sein lassen. Im Denken nicht. Im Denken musst du weiter denken, im Denken musst du weiter reden.
Und da kommen wir auch zu dem Punkt, was du vorhin erwähnt hattest, zum Thema in Resonanz damit gehen. Also das nicht behandeln wollen, nicht damit ablenken wollen, davor wegrennen, sondern wirklich Deckungsgleichheit herstellen, sagen, okay, ich habe gerade Angst, Unsicherheit, das ist gerade unangenehm. Es kann ja auch, was so im ehrlichen Mitteilen ja viel gelebt wird, hilfreich sein, das einmal bewusst zu kommunizieren, also nicht irgendein Geschwafel, sondern okay, ich merke gerade Unsicherheit, ich weiß gerade nicht weiter. Also das, was an Empfindung, an Gefühl da ist, wirklich zum Ausdruck zu bringen und das zu benennen, und nicht eben die ganze Zeit außen rum zu reden. Darauf schweigt er. Gibt's aus dem Film, um deinen Bogen zum Anfang zu schlagen und zum Abschluss der Folge, wie Like Vendetta, noch ein Zitat, einen Gedanken, etwas, was dich daraus berührt hat, was gerade in dir wach ist?
Ja, als sie in dieser Zelle diesen Brief liest und dann sagt sie, auch wenn ich dich nicht kenne, auch wenn ich dich wahrscheinlich niemals im Arm halten werde und auch wenn ich dich nie küssen werde, möchte ich, dass du weißt, dass ich dich liebe.
Oh.